Deutschlandfunk Kultur heute.
Für einige fängt das neue Jahr erst dann richtig an, wenn die Wiener Philharmoniker zum Neujahrskonzert bitten.
Die Wiener Philharmoniker und ich wünschen Ihnen
frohes Neujahr.
Diesmal dirigierte der Lette Andris Nelsons zum allerersten Mal und es gab noch mehr Premieren heute Mittag in Wien. Darüber sprechen wir gleich und auch über das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker gestern Abend. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zur ersten Kultur-Heute-Ausgabe im neuen Jahr.
Alle Werke sind auf dem Broadway geboren. Sie haben alle ein langes Leben. Viele Nummern haben den Weg gefunden in den Film zum Beispiel, vom Wizard of Oz. Aber die Ursprünge sind alle auf dem Broadway. Und das Schöne ist, mit dem Komponisten Kurt Weill schlagen wir auch einen schönen Bezug auf Berlin und Deutschland. Also er ist ja in den 30ern nach New York und hat dort dann seinen Namen gemacht.
Das sagte der Geiger Stanley Dodds, der seit mehr als 25 Jahren bei den Berliner Philharmonikern spielt, über das Silvesterprogramm des Orchesters. Beide Konzerte in Berlin und Wien wurden von vielen Millionen Menschen vor den Bildschirmen verfolgt. Einer davon war unser Kritiker Jörn Florian Fuchs. Fangen wir mal mit dem Berliner Konzert an. Der Chefdirigent Kirill Petrenko gilt als akribischer Arbeiter, der bis zur letzten Sekunde an der Partitur arbeitet. War das eine gute Voraussetzung für ein doch eher unterhaltsames, leichtes Programm, Herr Fuchs?
Das würde man so nicht unbedingt erwarten. Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, zum Beispiel beim italienischen Fach, dass Petrenko das Ganze eben zu strukturiert und nie die Zügel loslässt, die Handbremse etwas lockert. Und das habe ich das ein oder andere Mal auch schon so erlebt. Und umso überraschender, positiv überraschender, war dieses Konzert, fand ich. Weil es hat eine Leichtigkeit, eine Klangpracht. Und letztlich auch etwas jetzt nicht wirklich Unberechenbares, aber sagen wir mal doch nicht ganz immer vorhersehbare Momente. Das ist natürlich bei den Schlagern von George Gershwin, die da gespielt wurden, etwa, muss es eigentlich so sein, dass ein Moment des Überraschenden auch noch drin ist, weil das ist ein, aus dem Jazz herauskommt etwas, was also fast schon an die Improvisation geht und diese, nicht das Improvisieren selber, aber diese Idee, woher das kommt, die ist extrem gut vermittelt worden, fand ich. Es ist eine Frische, die auch nochmal deutlich über dem ist, was etwa Simon Rattle viele Jahre lang dort dirigiert hat, was dieses Repertoire jetzt betrifft. Und also das ist für mich eindeutig so, dass Petrenko unbedingt mehr das leichtere, das vermeintlich leichtere Fach machen sollte. Auch vielleicht Operette, da habe ich ihn auch in den letzten Jahren ganz selten mal gehört, so mit Walzern etwa, und das kann er hinreißen. Da ist also alles genau geprobt, aber nichts kontrolliert.
Aber war es denn nur unterhaltsam und leicht oder hat diese Musik, die man vom Broadway kennt und wir haben es ja gerade eben auch gehört, Wizard of Oz, das kennen natürlich ganz viele Leute, gab es da auch noch andere Aspekte?
Ja, Petrenko hat in einem Gespräch mit einem Musiker im Vorfeld gesagt, dass er hinter diesen einzelnen Stücken immer die Geschichte sieht. Also er will wissen, worum geht's da eigentlich. Das ist eben bei Gershwin der Fall. Es gab auch Stephen Sondheim etwa. Es gab auch Somewhere Over the Rainbow etwa aus dem Musical Wizard of Oz. Und eben ein bisschen Kurt Weill, Foolish Heart aus der großen Operette One Touch of Venus. Das hat Diana Damrau gestern sehr fein gesungen. Und diese Idee, dass man also nicht nur Nummer an Nummer reiht, sondern wirklich nach den Hintergründen fragt, auch nach der Entstehung der Stücke. Das ist etwas, was Petrenko den Musikern eben vermitteln will und damit auch dem Hörer, sodass man immer wieder mal doch bei den eben so vermeintlich leichten, lockeren Silvesterknallern doch eine tiefgründigere Ebene erspürt und dann auch ein bisschen Melancholie hereinweht, sodass man da eben den Eindruck hat, es ist wirklich ein ganz genaues Klangkonzept und es ist einfach, ja, es ist wirklich die ideale Einstimmung für mich gewesen für ein Silvesterabend.
Ja, das klingt sehr begeistert, aber dann schauen wir mal nach Wien. Zum ersten Mal überhaupt wurde da Beethoven beim Neujahrskonzert gespielt. Andris Nelsons feierte ebenfalls Premiere und er ist ja, anders als Petrenko, eher ein gefühlsbetonter Typ. Klang das heute auch so?
Ja, das war ein bisschen erstaunlich. Da auch ein kleines Statement von Nelsons im Vorfeld. Er hat gesagt, das Orchester, also sprich die Wiener Philharmoniker, die wissen es eigentlich besser als jeder Dirigent und auch als er, sodass er letztendlich sich nicht als den wichtigsten Mann dort tatsächlich versteht. Ein bisschen war das so. Es war Hochglanz, es war witzig, pfiffig, auf den Punkt musiziert. Das kann das Orchester, aber es war nicht wirklich ein ganz eigener Stil, den er da geboten hat. Es war vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu brav, was ich von diesem sehr emphatischen Künstler Nelsons ansonsten eigentlich nicht kenne. Und was doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gefehlt hat, das muss ich jetzt stehlen von einem Wiener Kollegen, der mal sagte, dieses Repertoire muss man, was Walzerrhythmen etwa betrifft, so spielen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und vielleicht 3. Und dieses leichte Zögern, dieses Rubato, das ist hier nicht der Fall gewesen. Ja, das war wirklich Nummer an Nummer.
Das ist so der typische Klang, den man eigentlich aus Wien kennt. Mhm. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, denn zum Schluss gab es ja wie immer den Radetzky-Marsch als Zugabe. Dieses Jahr wurde er medientauglich als entnazifiziert angekündigt und das klang so. War das mehr als eine Werbemaßnahme für das Neujahrskonzert, das ja von den Nationalsozialisten mitinitiiert wurde?
Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen albern. Die bisherige Variante, die Bearbeitung ist von Leopold Weniger, der später dann mal Nationalsozialist wurde, aber er hat diese Variante schon 1914 komponiert und die wurde dann immer wieder leicht verändert gespielt. Es ist jetzt der Klang nicht ganz so martialisch, aber ob man jetzt ein oder zwei Rührtrommeln mehr oder weniger hat, macht die Sache eigentlich nicht wirklich klarer und den Kohl nicht fett, finde ich. Man kann grundsätzlich fragen, Radetzky war ein General und es geht darum, ein Sieg, also ein Stück für ihn zu komponieren damals, für einen Sieg. Und wenn man das akzeptiert, dieses Militaristische, das man da immer drin hat, dann weiß ich nicht, ob sozusagen so eine Umarbeitung da jetzt sinnvoll ist. Barenboim hat es mal mit einem Arrangement der Leute, der Musiker im Raum versucht zu lösen vor einiger Zeit. Das fand ich ehrlich gesagt plausibler, als jetzt einfach ein bisschen was an der Instrumentation zu ändern.
Jörn Florian Fuchs über das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker und das Neujahrskonzert heute der Wiener Philharmoniker. Silvester und Neujahr sind für viele Menschen der Anlass, um über die Vergangenheit nachzudenken und vielleicht auch für die Zukunft Pläne zu machen, sich verändern, lästige Gewohnheiten abstreifen oder überhaupt Dinge anders machen. Dieses Nicht-Stillstehen, das Andersmachen, das Nicht-Genug-Sein könnte man als Symptom der Moderne bezeichnen. Der Philosoph Ralf Konersmann nennt es weit übergreifend Unruhe. Zu Beginn dieses neuen Jahres sprechen wir hier in Kultur heute über die Unrast, eine Erscheinungsform der Unruhe. Ich habe Ralf Konersmann gefragt, wie Unrast und Unruhe denn zusammenhängen.
Ja, die Unruhe ist ein vieldeutiger Begriff, die Unrast ein eindeutiger Begriff. Ich will das kurz erläutern. Die Unruhe empfinden wir als Plage, als Last, als Beschwernis. Das ist die übliche Wahrnehmung, die sich heute mit Begriffen wie Burnout oder Stress verbindet. Andererseits müssen wir uns natürlich eingestehen, dass wir die Unruhe auch nicht entbehren wollen, etwa wenn wir an solche Situationen denken wie die Langeweile. Dann sind wir froh, dass es die Unruhe gibt in Form der Zerstreuung, der Unterhaltung, dass man vieles machen kann, dass Angebote auf einen hereinprasseln und man sich was aussuchen kann. Solche Zweideutigkeiten kennt die Unrast interessanterweise nicht. Sie können nicht sagen, wie Sie bei der Unruhe sagen können, es gibt eine produktive Unruhe. Es gibt keine produktive Unrast. Die Unrast ist einfach nur ein Übel. Sie ist die Hektik, die Atemlosigkeit. Und in dieser Eindeutigkeit unterscheidet sie sich doch sehr von der sehr komplexen Erscheinung der Unruhe.
Sie haben ein Wörterbuch der Unruhe geschrieben und ein, wie ich finde, zentraler Begriff in diesem Wörterbuch ist die Krise. Jetzt können wir, glaube ich, schon sagen, dass wir uns spätestens seit 2008, seit der Pleite der Lehman Brothers, in der Dauerkrise befinden. Warum ist dieser Krisenmodus eigentlich so das Narrativ unserer Zeit?
Das hängt damit zusammen mit der Freigabe von Prozessen, bei denen uns das Gefühl beschleicht, dass wir diese Prozesse nicht steuern können. Wir statten sie mit allerlei Erwartungen aus, Sehnsüchten, projizieren Erwartungen auf diese Vorgänge. Aber es ist doch ein etwas Unheimliches dabei, weil wir die Energien nicht steuern können, weil wir nicht sicher sein können, dass Erwartungen eingelöst werden, dass Ziele erreicht werden, weil diese Prozesse die Neigung haben, sich zu verselbstständigen und auch eigenständig Richtungen einzuschlagen, die wir nicht wollen können. Die ökologische Krise ist ja das beste Beispiel dafür, dass Entwicklungen sich verselbstständigt haben, dass sie ein Eigenleben entwickelt haben und uns Probleme bescheren, die mindestens so groß sind wie die Probleme, die sie einst lösen sollten oder deren Lösung wir uns von ihnen erwartet haben, sodass wir also eben das interessante Phänomen haben, in einer Wohlstandsgesellschaft zu leben, zumindest was die nördliche Hemisphäre angeht und sozusagen den europäisch-atlantischen Raum. Und genau in diesen Gesellschaften auch das Krisenbewusstsein besonders ausgeprägt ist.
Wenn ich auf die ökologische Krise zu sprechen komme, die Sie gerade erwähnt haben, kann man ja wirklich sagen, dass der Klimawandel als ja wahrscheinlich größte Krise seit doch sehr langer Zeit empfunden wird. Und in dem Zusammenhang fallen auch immer wieder Worte, Begriffe wie Zeitenwende, Superkrise, könnte man vielleicht auch sagen. Also wir sehen die Notwendigkeit, Dinge zu ändern. Jetzt könnte man ja sagen, dass das vielleicht diese typische Unruhe der Moderne auch beendet. Was meinen Sie?
Sollte man erwarten. Wenn wir
ist aber nicht so.
Genau. Also das ist ein sehr interessantes Phänomen, dass also die Beschreibungen der ökologischen Krise nicht in die Richtung gehen, dass sie sagen, ja gut, wir müssen also das Tempo herausnehmen, wir müssen die Beschleunigung hemmen, wir müssen Verlangsamungen einführen, das wilde Wachstum reduzieren und so weiter. Diese Rhetorik gibt es zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber wird dies alles in der Sprache der Unruhe vorgetragen.
Zum Beispiel?
Naja, also die stets wiederkehrende Phrase ist, dass es nicht genug ist, dass zu wenig getan wird, dass es kurz vor 12 ist und so weiter. Das heißt, es gibt also dieses Drängen zur Eile, zur Unverzüglichkeit, zu raschem Handeln, zu Befristungen. Und das baut natürlich dieses Unruheszenario immer krasser auf. Es wird auf gesellschaftliche Veränderungen abgehoben und wir haben die Sprache der Revolution, in diesem Fall also der politischen, der grünen Revolution, und all dieses gehört zum modernen Arsenal der Unruhe-Rhetorik. Und also die Chance, aus diesem Diskurs einmal auszusteigen, scheint überhaupt nicht gesehen zu werden.
Ich will noch mal ganz kurz rekapitulieren, Ralf Konersmann. Also die Krise als sozusagen Symptom auch der Unruhe oder Kennzeichen der Unruhe ist ja so ein bisschen hausgemacht, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Also wir verstärken ja eigentlich das Krisenhafte immer wieder selbst, um die Unruhe vielleicht auch zu erhalten. Wie könnten wir denn dahin kommen, dass sich möglicherweise ein Ausweg aus dieser Unruhe ergibt?
Sie haben recht, Patentlösungen wird es nicht geben, aber jedenfalls mir scheint das sinnvoll zu sein, ein wenig auf Distanz zu gehen und zu schauen, was da eigentlich in den letzten 200 Jahren, sagen wir mal also seit dem Zeitalter der Revolutionen, der politischen, der sozialen, der industriellen Revolution, Anfang des 19. Jahrhunderts so alles passiert ist. Und wir könnten sogar auch anschließen an Selbstbeschreibungen, die zu dieser Zeit aufkommen. Soweit ich weiß, ist es erstmals der französische Romancier Honoré de Balzac gewesen, der von der Pathologie des sozialen Lebens geschrieben hat. Die Ausgangsbeobachtung ist die, dass uns die Moderne, also die Zeit nach der Französischen Revolution, eine Vielzahl unverhoffter, bis heute unbekannter Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten und so weiter eröffnet hat. Dass sie aber, und jetzt kommt sozusagen das pathologische Element ins Spiel, auch den Menschen unendlich viele Zumutungen auferlegt, ein ungeheures Frustrationspotenzial bereitstellt. Das ist ein Gedanke, den auch Freud aufgenommen hat, als er 1930 von einer Pathologie der kulturellen Gemeinschaften gesprochen hat, also die Psychoanalyse von der Individualanalyse ausdehnen wollte, sozusagen auf eine Kulturanalyse. Auch er hat gesehen, und viele Soziologen auch und Philosophen auch, dass also die Kultur eine Dynamik entwickelt, die nicht immer zu ihrem eigenen Vorteil ist. Und diese Geschichte sollte vielleicht auch erzählt werden, damit wir besser auch über uns selbst Bescheid wissen, über unsere Sehnsüchte, über unsere Haltungen und Fehlhaltungen.
Das ist ja einerseits, wenn ich das richtig verstehe, eine Analyse der kapitalistischen Welt, die ja vor allen Dingen schon mit den Revolutionen eben auch an Aufschwung gewonnen hat. Andererseits eine Analyse einer Geschichte der Individualisierung. Also könnte man anhand dieser beiden Begriffe auch sagen, Kapitalismus auf der einen Seite und extreme Individualisierung auf der anderen Seite, dass diese beiden Begriffe auch zentral sind für eine, wie Sie es ja auch nennen, Reflexion über die Unruhe.
Das sind sicher Schlüsselbegriffe, um zu verstehen, wie es um die heutige Situation gestellt ist. Vereinzelung, Separierung, Isolation, Zerschlagung sozialer Zusammenhänge, natürlich immer wieder Neugründungen, neue Experimente, aber diese Neuformierungen haben ja gegenüber den traditionellen Formen der Geselligkeit und des Zusammenlebens häufig etwas Improvisatorisches, Spielerisches, das wäre sozusagen das Sympathische daran, dann aber eben auch etwas Unstetes, etwas Zerbrechliches, das wäre gleich wieder sozusagen wieder der Stressfaktor daran. Wir haben uns also so in fluide, stark flexible Beziehungssysteme hineinbegeben, die in bestimmten Lebensphasen natürlich etwas unglaublich Aufregendes und Prickelndes haben, die aber nicht für jede Lebensphase etwas sind, vielleicht für Kinder zum Beispiel nicht so ohne weiteres akzeptabel. Und es gibt eben gerade auch in bestimmten Milieus natürlich auch ein Leidenspotenzial im Sinne der vorhin schon beschriebenen Pathologie. Und der Kapitalismus hat natürlich seine eigenen Gesetze, die er uns aufzwingt. Und da bin ich also ganz bei der Globalisierungskritik und denke auch, dass eine Kritik der gegenwärtigen Wirtschaftsform und der von dieser Wirtschaftsform abhängigen Sozialformen dringend geboten ist.
Der Philosoph Ralf Konersmann über die Unruhe und den Unterschied zur Unrast, die unser Thema ist, in den nächsten Tagen unter anderem in Gesprächen mit Verlegern, Kuratorinnen und Musikerinnen. Er war zumindest unermüdlich, der Regisseur Harry Kupfer, ehemals Chef der Komischen Oper in Berlin und bekannt für seine Inszenierungen von Richard Wagners Ring des Nibelungen, den er zusammen mit Daniel Barenboim in Bayreuth und Berlin gezeigt hat. Harry Kupfer wurde 1935 in Berlin geboren, arbeitete in der DDR in Chemnitz, Weimar und Dresden, aber häufig auch an großen internationalen Häusern, Amsterdam, Kopenhagen, San Francisco. Noch 2019 brachte er an der Komischen Oper in Berlin Händels Barockoper Poros auf die Bühne. Am Montag ist Harry Kupfer im Alter von 84 Jahren gestorben. Frage an meinen Kollegen Uwe Friedrich. War das eine Form von Unrast bei Harry Kupfer, der ja immer Projekte hatte?
Unbedingt. Er hat mal gesagt, seine Grenze läge bei 4 Inszenierungen pro Jahr. Das ist wirklich eine Menge. Ich kenne Regisseure, die nicht mehr als 2 oder 3 machen. Und um das schon mal als doch dann leichte Kritik seiner späten Jahre zu erwähnen, da ist dann doch auch einiges an Konvention dabei gewesen. Er hat Handlung immer aufgelöst in Bühnenaktion. Das hat oft sehr gut funktioniert, zum Beispiel in Barockopern, wo diese unglaublich langen Arien dann eben gar nicht langweilig werden konnten, weil da so viel auf der Bühne zu sehen war. In diesem inzwischen legendären Ring in Bayreuth war das aber oft hauptsächlich eine sportliche Angelegenheit. Der wurde dann in den Premierenjahren, der kam 88 heraus, als das Renngold und die Fallküre schon verspottet. Also darin lag auch eine Gefahr in seinem Arbeitseifer.
Aber wenn wir gerade bei Wagner sind und diese Inszenierungen sind ja nun wirklich legendär, was hat ihn an Wagner so fasziniert?
Er hat berichtet von einem geradezu rauschhaften Erlebnis, als er als Kind oder als Jugendlicher krank war und Tristan gehört hat. Und dann hat er später sein gesamtes Geld an die Kassen der Berliner Opernhäuser getragen, vor allem zu Wagner. Spannenderweise war das aber, was die Inhalte betrifft, immer ein kritisches Verhältnis. Er hat in den 70er Jahren einen Parsifal an der Berliner Staatsoper herausgebracht. Der wurde sehr lange gespielt, ich war nicht in der Premiere, aber habe ihn später gesehen, wo dieses ganze Protofaschistische in dem Stück, die Männerbündelei, der Blutkult, so auf die Spitze getrieben wurde, dass man wirklich leicht angewidert, ob des Szenischen das Haus verlassen hat. Das war seine ganz große Stärke, diese Dinge, die politische, gesellschaftspolitische Dimension der Opern freizulegen, immer mit einer klaren Haltung zum Inhalt des Stücks, als Anregung zum Nachdenken beim Publikum.
Harry Kupfer war mehr als 20 Jahre lang Chef der Komischen Oper in Berlin. Er hat das als seine musikalische Heimat beschrieben. Was war das für eine Heimat?
Das war eine Heimat, wo er den ganzen Opernapparat eines wirklich ungeheuer engagierten Hauses zur Verfügung hatte. Bis heute ist der Chor der Komischen Oper dafür berühmt, wie gerne der agiert, wie gerne die alle spielen. Die stehen also nicht in Mannschaftsformationen bequem irgendwie mit Blick auf den Dirigenten. Das hat er immer genutzt. Es wurde dort damals nur auf Deutsch aufgeführt, also eine Betonung der direkten Wirkung zum Publikum. Und da waren auch Sänger um ihn geschart, die diese Art des Theaters wirklich wollten. Man hat ja bis in die 80er, vielleicht noch 90er Jahre Sängern immer gerne vorgehalten, dass sie doch im Grunde ihres Herzens am liebsten kostümiertes Konzert machen. Stimmt nicht ganz so klischeehaft, aber für viele traf das damals zu. An der Komischen Oper nie. Die sind ihm immer gefolgt in allem, was er da an Personenregie-Anforderungen gestellt hat.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte Kupfer als prägend für das realistische, das menschliche Musiktheater. Was hat denn seine Inszenierung so menschlich gemacht? Und was bleibt davon?
Er ist in der ästhetisch direkten Nachfolge von Walter Felsenstein eine Art von Gegenwartstheater, hat er immer versucht, aus den historischen Stücken zu machen. Nachvollziehbare Beweggründe der handelnden Personen. In vielen Belcanto-Opern hat man das ja, wo man so da sitzt und denkt, warum redet ihr nicht miteinander? Warum glaubt ihr sofort diesem Brief, der euch da gerade durch eine Intrige zugespielt wurde? Diese Widersprüche aufzuschlüsseln, psychologisch zu begründen, das war seine große Stärke. Da haben auch viele der heute aktiven, auch der jüngeren Regisseure, sehr viel von ihm gelernt. Man konnte das jetzt bei den Reaktionen auf seinen Tod auch sehr schön sehen, dass sehr viele jetzt namhafte Regisseure betont haben, wie viel sie Harry Kupfer verdanken, wie viel sie gelernt haben in den Aufführungen der Komischen Oper oder auch wenn sie ihm assistiert haben in früheren Jahren.
Uwe Friedrich zum Tod des Opernregisseurs Harry Kupfer, der am Montag im Alter von 84 Jahren in Berlin gestorben ist. Es gab viele Aufreger im Jahr 2019 und dieses Thema gehörte dazu. Georg Friedrich, Prinz von Preußen, Urenkel des letzten deutschen Kaisers, fordert von der Bundesrepublik Entschädigung für enteignete Schlösser. Außerdem erhebt er Anspruch auf tausende Kunstgegenstände wie Gemälde und Archivbestände. Die Verhandlungen laufen seit Jahren, wurden aber erst vor wenigen Monaten bekannt. Der Fall ist komplex, denn die Hohenzollern wurden 1926 in der Weimarer Republik schon entschädigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es aber Enteignungen durch die Sowjetunion. Es gibt eine historische und eine juristische Dimension. Die meisten Historiker sind sich einig, dass die Hohenzollern, vor allem zwei der Söhne Wilhelms II., dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hätten. Und das wiederum wäre juristisch gesehen ein Ausschlusskriterium für eine Entschädigung. Vor wenigen Tagen sprach Kulturstaatsministerin Monika Grütters bezüglich der Gespräche mit den Hohenzollern von einer gekippten Stimmung. Die Positionen lägen so weit auseinander, dass eine Annäherung zurzeit sehr unwahrscheinlich sei. Ich habe den Historiker Eckhard Konze gefragt, wie er diese offenbar schwierige Lage einschätzen würde.
Also ich glaube, dass vor allem die öffentliche Meinung sich doch auch massiv gedreht hat, und zwar zu Ungunsten und gegen die Hohenzollern, auch ganz stark verursacht durch ein, wie ich finde, unkluges, ungeschicktes Vorgehen der Hohenzollern selbst. Aber dieses Kippen der öffentlichen Stimmung lastet jetzt doch auf den Verhandlungen, erklärt nach meiner Einschätzung diese zunehmende Skepsis, ja diesen Pessimismus auch der Staatsministerin.
Wir befinden uns ja im Jahr 2019 auch ein paar Jahre nach einem Buch von Christopher Clarke, ja, der das Buch Die Schlafwandler geschrieben hat und eben auch dazu beigetragen hat, dass die bislang eigentlich doch unumstrittene Schuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg zumindest ein bisschen in Frage gestellt wird in diesem, ja, Buch. Natürlich steht seine Kompetenz als Historiker außer Frage, aber trotzdem, und da muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass Christopher Clarke auch ein Gutachten für die, ja, Hohenzollern geschrieben hat. Hat diese Sicht vielleicht auch die Kehrseite, dass die Hohenzollern sich möglicherweise mehr im Recht fühlen als noch vor 15 oder 20 Jahren?
Die Hohenzollern haben sicherlich das Gefühl seit einiger Zeit, dass sozusagen der Zeitgeist eher auf ihrer Seite steht. Und ich glaube, das erklärt zu einem ganz erheblichen Maße, dass man überhaupt seit 2013 in diese Verhandlungen auch eingetreten ist. Es geht ja doch um so etwas wie eine Enttabuisierung der Geschichte des Kaiserreichs, der preußisch-deutschen Geschichte insgesamt, einschließlich auch neuer, jüngerer, affirmativer Bekenntnisse zu einer Neubewertung preußisch-deutscher Nationalgeschichte. Und da gehört natürlich gerade auch die Geschichte des Kriegsbeginns 1914, die Frage nach der deutschen Verantwortung, der deutschen Verantwortlichkeit ganz zentral mit hinein. Und das ist natürlich immer eine Frage, die auch sich an die Hohenzollern, an Kaiser Wilhelm II. 1914 stellt, an die preußisch-deutschen Eliten. Und das sind genau die Themen, um die es jetzt ja auch in dieser Entschädigungsdebatte geht. Und die aber passiert nicht im luftleeren Raum, sondern in einem geschichtspolitischen, in einem geschichtskulturellen Klima, in dem sich, und dafür steht dann auch Clark, der Blick auf das Kaiserreich und auch unsere Einschätzung, die gesellschaftliche Einschätzung der Geschichte des Kaiserreichs zumindest in Teilen der Öffentlichkeit zu verändern begonnen hat.
Es gibt ja Verhandlungen, beziehungsweise es gibt einen Prozess mit dem Land Brandenburg und dem Land Berlin auch. Es geht um Enteignungen. Falls die Hohenzollern Recht bekommen sollten und wir können jetzt einfach mal spekulieren, das Wohnrecht auf Schloss Sizilienhof, was Sie ja unter anderem auch gefordert haben, zugesprochen bekämen. Was wäre das für ein Symbol?
Das wäre ein völlig falsches Signal und ich würde ein solches Urteil höchst kritisch auch einschätzen, das natürlich auch ein juristisches Urteil, ein gerichtliches Urteil wäre und keineswegs ein historisches Urteil, das sich bezieht auf die historisch, auf die geschichtliche Rolle der Hohenzollern, ihre Verantwortung, sei es nun für den Ersten Weltkrieg oder eben auch für die nationalsozialistische Machtübernahme. Aber das Signal in die Öffentlichkeit wäre in der Tat fatal, dass 100 Jahre nach dem Ende des Kaiserreichs nun die Hohenzollern-Familie, die dieses Kaiserreich repräsentierte, nun an einem symbolhaften Ort in Potsdam, in Sizilienhof, ihren Wohnsitz nehmen kann. Das ist unter republikanisch-demokratischen Vorzeichen, wäre das eine ganz verheerende Entwicklung. Und insofern kann man nur zum einen hoffen, dass es, so es zu einer juristischen Entscheidung kommen sollte, die sich anders entwickelt. Und man kann zum anderen auch nur hoffen, dass in der Öffentlichkeit gerade diese Möglichkeit weiter mit der Kritik auch und mit der gebotenen Skepsis auch diskutiert wird.
Berlins Kultursenator Klaus Lederer, gelernter Jurist, hält es für ein fatales Signal, dass über eine Entschädigung für die Hohenzollern vor Gericht verhandelt wird. Während die Bundesrepublik sich bis heute weigert, eine Entschädigung für den Genozid an den Herero und Nama zu leisten, ist das ein gerechtfertigter Vergleich?
Der Vergleich liegt durchaus nahe. Es gibt tatsächlich Entschädigungsforderungen auch von anderer Seite, auch Herero und Nama sozusagen mit Blick nicht nur auf den Nationalsozialismus, sondern eben auch auf das Deutsche Kaiserreich, auf den deutschen Kolonialismus vor 1914. Und diese Dinge, die zwar historisch nicht zusammengehören, werden aber doch in der öffentlichen Debatte zusammengebracht. Und es entsteht schon die Frage, warum verhandelt nun eine Bundesregierung mit den Hohenzollern über Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen, während sie seit Jahr und Tag den Herero und Nama entsprechende Verhandlungen von Zahlungen, ganz zu schweigen, entsprechende Verhandlungen verweigert. Es wundert mich nicht, dass das öffentlich und auch medial immer stärker in einen Zusammenhang gebracht wird. Und auch vor dem Hintergrund kann man das Vorgehen der Hohenzollern, aber auch das Vorgehen der Bundesregierung nur als hochproblematisch charakterisieren.
Der Historiker Eckhard Konze über die gesellschaftspolitische Bedeutung der Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und den Hohenzollern. Und jetzt gute Nachrichten in den Kulturmeldungen mit Isabel Bach.
Kunst und Kultur tun nicht nur der Seele gut, sondern wirken sich auch positiv auf die Gesundheit aus. Zumindest laut einer aktuellen Studie des British Medical Journal. In einem Untersuchungszeitraum von 12 Jahren wurden britische Männer und Frauen über 50 gefragt, wie oft sie Konzerte, Museen, Opern oder Ausstellungen besuchen. Das Ergebnis? Alle Teilnehmer, die 1 bis 2 Mal pro Woche eine kulturelle Veranstaltung besuchten, hatten ein um 14% geringeres Sterberisiko als diejenigen, die kein Interesse daran hatten. Bei kulturell engagierten Menschen war das Risiko sogar um 31% geringer. Neben sozioökonomischen und gesundheitlichen Informationen haben die Forscher auch Daten zu körperlichen Aktivitäten, psychischer Gesundheit und kognitiven Fähigkeiten berücksichtigt. Die Klassikstiftung Weimar plant eine digitale Forschungsplattform. Sammlungen und Archive der Stiftung sollen darauf zusammengeführt und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Ziel sei es, dass die Nutzer daraus Erkenntnisse für sich und die Forschung ziehen könnten, sagte Präsidentin Ulrike Lorenz. Das Angebot soll sowohl Laien als auch Forscher ansprechen. Gerade für die Laien dürfe das Vergnügen nicht zu kurz kommen, betonte Lorenz. Einen konkreten Zeitplan gibt es aber noch nicht. Bereits bei ihrem Antritt als Chefin der Klassikstiftung Weimar im Sommer 2019 hatte Lorenz angekündigt, einen Schwerpunkt auf das Thema Digitalisierung setzen zu wollen.
Die Kulturmeldung mit Isabel Bach. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten gleich mehr zu den Reaktionen der USA nach dem Angriff auf die amerikanische Botschaft in Bagdad. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Neujahrsabend.